Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir auf der Bühne Professor Dr. Hajo Karl Krömer, Professor Dr. Reinhard Busse und Professor Dr. Bettina Schöne-Seifert. Kommen Sie zu mir nach vorne. Bitte schön. Ja, ich stelle Sie kurz vor, fange mit Herrn Krömer an. Sie sind Pharmazeut, Pharmakologe und Sprecher des Vorstands des Universitätsklinikums Göttingen. Zugleich Dekan für Forschung und Lehre und Sie sind seit 2012 Präsident des Medizinischen Fakultätentags. Herzlich willkommen. Bettina Schöne-Seifert, Sie sind Inhaberin des Lehrstuhls für Ethik in der Medizin an der Uni Münster. Sie waren bis 2010 fast 10 Jahre lang Mitglied im Deutschen Ethikrat. 2008 wurden Sie für 5 Jahre Max-Planck-Fellow am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin und seit 2009 sind Sie Mitglied der Leopoldina und zwar in der Sektion Wissenschaftstheorie. Herzlich willkommen. Herr Busse, Sie sind Gesundheitsökonom, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität hier in Berlin. Zugleich sind Sie Associate Director for Research Policy des European Observatory on Health Systems and Policies und Fakultätsmitglied der Charité-Universitätsmedizin. Sie haben maßgeblich an einem Papier mitgearbeitet, was heute schon ein, zweimal erwähnt worden ist und wo ich gleich schon in die Richtung gehe Ihrer Frage gerade. Es geht um das Papier zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im Krankenhaus. Ganz allgemein gefragt, wie verhält sich denn jetzt Fortschritt und Ökonomie? Ist es so, dass im Grunde medizinischer Fortschritt immer unter dem Sparzwang steht oder ist es so, dass ökonomisches Handeln und medizinischer Fortschritt nicht einhergehen sollten miteinander? Also medizinischer Fortschritt nicht um den Preis, jeden Preis des Patientenwohls, aber vielleicht um den Preis nicht ökonomischen Handelns?
Naja, muss man.
Genau,
Mikrofon. Aus Mikrofon. Also wir beschäftigen uns, ich bin ja auch Mediziner, ich bin ja als Gesundheitsökonom angekündigt, ich würde mich auch als Versorgungsforscher betrachten, wenn wir jetzt vom Gesundheitssystem her kommen und uns mal fragen, wenn wir die Kriterien von Herrn Wiesing nehmen, ab wo greift praktisch das Gesundheitssystem? Also das ist ja, wir haben zum einen die Zulassung, die er gesagt hat, die wird sicherlich früher greifen bei Medikamenten, bei neuen anderen technologischen Verfahren, die auf Medizinprodukten beruhen, als dann, wenn wir zumindest im solidarisch finanzierten Gesundheitssystem sind. Da muss man sich ja fragen, ab wann haben wir praktisch genug Erkenntnisse, um zu sagen, wir nehmen das jetzt in unser solidarisch finanziertes Gesundheitssystem, egal ob es bei uns in die gesetzliche Krankenversicherung oder im Ausland ein steuerfinanziertes System. Da kann man bei uns gucken, was sagt eigentlich der Gesetzgeber und der sagt, die Leistungen, die halt von der sozialen Krankenversicherung erfasst werden sollen, die sollen zweckmäßig, ausreichend und wirtschaftlich sein. Zweckmäßig wurde übrigens ja auch schon erwähnt, wir würden da heute wahrscheinlich eher sagen wirksam oder effektiv. Und dann ist man zum einen immer bei, wenn man Fortschritt hört, auch das ist ja sehr gut herausgearbeitet worden, bei der Frage, reicht eigentlich gleich zweckmäßig wie bisher? Oder muss es, ein anderer Begriff, den der Gesetzgeber nimmt, der Nutzen, das ist ja sozusagen die Patientenzweckmäßigkeit, also der für den Patienten spürbare Nutzen. Bei Arzneimitteln sagt er inzwischen klar, wir gucken nach dem Zusatznutzen. Also er hat sozusagen, ist weitergehend gegangen und hat gesagt, es reicht nicht die reine Zweckmäßigkeit, dass das Medikament wirkt, sondern damit es ein höherer Preis als bisher sein kann und damit für die Solidargemeinschaft auch mehr Geld kosten darf, muss es einen Zusatznutzen haben. Wenn es nur Nutzen hat, bezahlen wir das auch, aber dann bezahlen wir nur das, was wir eben für die gleiche Wirksamkeit, für den gleichen Nutzen auch einem anderen Produkt in diesem Falle bezahlt hätten. Da ist man natürlich da, und ausreichend ist ja eine ähnliche Dimension, das kann man sich natürlich besser vorstellen bei Rollstühlen, wenn der Gummireifen dran sind, braucht er keine Goldreifen zu haben, wenn er nur fährt, dann ist natürlich der normale Rollstuhl ausreichend. Wirtschaftlich haben wir, wie gesagt, als Kriterium ja drin, wir sagen nicht beim Fortschritt wirtschaftlicher, also da sind wir bereit, sozusagen das, was wir bisher pro Nutzeneinheit bezahlt haben, mindestens wieder zu bezahlen. Und wir sind ja sogar bereit, das ist ja das Erstaunliche, wir denken ja immer jetzt den Zusatznutzen, was wir nicht sagen ist, dass der Zusatznutzen zu dem gleichen zusätzlichen Geld kommen muss. Also wir sind durchaus bereit, den zusätzlichen Nutzen mit mehr Geld zu bezahlen in Deutschland. Andere Länder gehen da anders vor und sagen, jede Nutzeneinheit, gemessen etwa in qualitätsadjustierten Lebensjahren, wir sind nur bereit, für eine Nutzeneinheit einen bestimmten Geldbetrag zuzugeben. Das machen wir ja nicht, aber natürlich sozusagen haben wir die Kriterien des Nutzens und Nutzens im Verhältnis zum Geld muss schon eine Rolle spielen.
Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und denken nochmal an die Definition des medizinischen Fortschritts von Herrn Wiesing an der Stelle. Entscheidend ist, sage ich mal ganz platt, was am Ende ankommt beim Patienten. Haben wir ein System, was funktioniert insofern, Frau Schöne-Seifert, dass tatsächlich ein Patient, eine Patientin unabhängig vom Wohnort, unabhängig von ihrer oder seiner sozialen Herkunft, seinen finanziellen Mitteln an diesem medizinischen Fortschritt partizipieren kann? Platt gesagt, funktioniert unser System? Gar nicht, ist an.
Aha, wunderbar. Schwierige Frage. Herr Wiander,
möglichst nah rein.
Wir haben natürlich nicht in jeder Hinsicht so ein System, was den Ist-Zustand angeht. Darüber sind wir uns einig. Aber immerhin haben wir das als eine Leitidee. Unser solidarisch finanziertes Gesundheitssystem will auch, man muss nur wenige Argumentationsschritte dazwischen schieben, dass alle am Fortschritt, am medizinischen Fortschritt, wenn er dann ein wirklicher ist, partizipieren. Das ist ganz fraglos so. Und zusätzlich zu dem, was Herr Busse eben schon als Rahmenbedingung skizziert hat, kommt ja noch der Paragraph 2 Absatz 1 Satz 3 SGB 5, Sozialgesetzbuch 5, in der bestimmt, dass die Wirksamkeit und die Qualität der medizinischen Leistungen dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen, und jetzt kommt's, und den medizinischen Fortschritt berücksichtigen soll. Also ganz grundsätzlich haben wir von der Leitidee ein fortschrittsaffines Medizinsystem mit all den sozusagen Bereinigungsimperativen, die man im Hintergrund mitbedenken muss, die Urban Wiesing uns dankenswerterweise nochmal vor Augen geführt hat. Wenn man jetzt nochmal systematisierend auf das guckt, was am Ende den Fortschritt ermöglichen könnte, den wir wollen, der nämlich wirklich beim Patienten ankommt und unstrittig in den patientenorientierten Zielgrößen, Linderung, Heilung, Vorbeugung, Lebensverlängerung, da wo sie gewünscht ist und vernünftig erscheint, sich niederschlägt. Dann sind das ja im Wesentlichen, sagen, vier Dimensionen. Erstens die Forschung, fortschrittsfördernde Forschung von der Grundlage bis zur Translation. Zweitens die Bereitstellung und Erstattung, da kommt jetzt die GKV ins Spiel, von zusatznützlichen Behandlungsformen, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen, und unterstellen, dass es wirklich evidenzbasiert nachgewiesener Zusatznutzen ist. Und der Zusatznutzen, das hat der Busse ja eben schon gesagt, kommt dadurch ins Spiel, dass man immer vergleichen muss mit dem, was es vorher gab. Dann dritte Dimension, zusatznützliche Versorgungsstrukturen. Ein ganz wichtiger Aspekt, wenn die Strukturen nicht stimmen, und das kommt, nähert sich jetzt eine Antwort auf Ihre Frage, dann kommt auch sozusagen kommen die zusatznützlichen Behandlungen nicht an. Nicht wahr? Wenn also Patienten angeleitet und unterstützt werden dabei, Medikation vernünftig zu nehmen, dann ist auch die beste Medikation sozusagen nicht sinnvoll. Und viertens, und darauf kommt es mir jetzt nochmal an, steht im Hintergrund natürlich, wenn wir den Gesamtnutzen von Patientenversorgung betrachten, im Einzelfall wie in den Kollektiven und Untergruppen, dann muss dieser Zusatznutzen in der Versorgung und in der Behandlung natürlich aufpfropfen auf eine gleichbleibend gute Grundversorgung. Und das ist etwas, was man in den Fortschrittsdiskussionen leicht aus dem Auge verliert und wo in der Tat auch die Ökonomisierung ins Spiel kommt, nämlich da, wo einfach die Alltagsversorgungsqualität in den Krankenhäusern schlechter und schlechter und schlechter wird, obwohl an einzelnen Stellen sozusagen Behandlungs- zusatznützliche Behandlungen hinzukommen.
Heißt das, wir kümmern uns vielleicht zu sehr um Schritt 2, anstatt erstmal die Grundversorgung zu sichern, die Alltagsversorgung zu sichern?
Also ich bin strikt dagegen, dass man das gegeneinander ausspielt. Man sollte eben wirklich beides im Auge behalten. Aber es ist halt sehr reizvoll, sehr sexy, auf die neuen Behandlungsformen zu gucken und den Pflegenotstand aus den Augen zu verlieren. Und ich will dies zur Gelegenheit nehmen, Ihnen eine winzige Anekdote zu erzählen. Diese Ankündigung unserer heutigen Veranstaltung ist ja durch die Medien gegangen und mir hat vor einiger Zeit ein Kollege geschrieben, ein emeritierter Professor der Medizin einer unserer großen Hochschulen, dass er mich bäte, bei dieser Veranstaltung etwas zur Sprache zu bringen, was ich hiermit tun will, und zwar eingerahmt in das, was ich eben beschrieben habe. Dieser Kollege war plötzlich selber Patient und lag in einer der großen Universitätskliniken und hat miterlebt, wie neben ihm ein Patient auf unsägliche Weise sozusagen behandelt wurde, austherapiert eigentlich und dann irgendwie noch in Studien eingeschleust werden sollte. Und es kam am Ende gar nicht mehr dazu und er hat sich dann auf eigenen Wunsch entlassen lassen und ist schlecht versorgt und elend gestorben. Und er hat gesagt, das muss man, wenn man diese Alltagstauglichkeit und Akzeptabilität und so weiter von zusatznützlichen Behandlungsweisen ins Auge fasst, muss man diese Grundversorgung mit im Auge behalten. Und wir können diesen Fortschritt uns nur leisten und sollten ihn uns nur leisten, wenn wir gleichzeitig auch die Alltagsversorgung
halten. Wir sollten gleich darüber reden, was das konkret heißt, was daraus für Schritte folgen müssten. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt bin ich in Göttingen. Ja? Also ich lebe im Umfeld eines hervorragenden Universitätsklinikums und erkranke. Dann habe ich den Umständen entsprechend vielleicht Glück gehabt, Herr Krömer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Herr Hacker hat gesagt, er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und jetzt bin ich da irgendwo in Nordostvorpommern und erkranke.
Da gibt es Greifswald.
Ja, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir, ich sitze auf Rügen ganz im Norden, ja, irgendwo. Da habe ich doch ein Problem. Das heißt, insofern ist doch auch genau das, was Frau Schöne-Seifert gesagt hat, schon aus geografischen Gründen schwierig.
Ich würde da weniger die Geografie in den Vordergrund stellen, als mehr die Strukturen. Ich war ja 14 Jahre in Greifswald, also wenn Sie da in der Nähe des Uniklinikums wohnen, glaube ich, haben Sie auch für deutsche Verhältnisse relativ viel Glück. Aber ich bin in Ostfriesland aufgewachsen.
Nehmen wir Ostfriesland,
gerade auch gut. Persönliche Erlebnisse hinter mir mit wirklich katastrophaler Versorgung. Das heißt, das ist ein strukturell regionales Problem, was allerdings sehr vielfältig und vielschichtig ist, sowohl hinsichtlich seiner Genese. Das hat ökonomische Komponenten, aber nicht nur. Und wir sollten das mal in Ruhe diskutieren. Im Übrigen glaube ich, dass die Frage, die Sie hier gestellt haben über diese anderthalb Stunden, nämlich Fortschritt für alle, wenn ich das richtig im Kopf habe, weder auf der einen noch auf der anderen Seite beantwortbar sein wird, weil wir uns wahrscheinlich nicht darüber einigen können, was eigentlich Fortschritt ist. Und wir werden uns auch nicht darüber einigen können, wer eigentlich alle sind. Gerade wenn man aus dem Universitätsklinikum kommt, hat man seit 2015 einen Begriff für alle miterlebt, etwa im Bereich der Migrationshintergründe, die sich wirklich lohnt zu fragen. Mhm. Und die Frage, ist Fortschritt dann nur dann Fortschritt, wenn er tatsächlich allen zugutekommt? Wer ist die Grundgesamtheit alle? Sind das alle, die sich in unserem Land aufhalten? Sind das alle, die möglicherweise weltweit von der Therapie profitieren? Oder sind das alle, die in dem Club der Einzahler in unserem Gesundheitssystem sind als Solidargemeinschaft? Was ja auch durchaus eine interessante Idee wäre. Darüber müsste man sich verständigen. Und dann kommen Sie sehr schnell zu diesen strukturellen Problemen, auf die Sie gerade abgehoben haben.
Ja. Dann verständigen wir uns noch mal kurz darüber. Ich höre daraus an der Stelle ja einen gewissen Widerspruch zu dem, was Herr Wiesing gesagt hat. Was ist denn Ihr Fortschrittsbegriff?
Ich glaube, dass Fortschritt in der Medizin sehr, sehr schwer definierbar sein wird. Und das werden wir am Ende dieses Tages hier sehen. Sie können das halten, wie Sie wollen. Was ist Fortschritt beim individuellen Patienten? Wir werden heute Mittag hier Michael Hallig hören zu Karzinomtherapien. Gucken Sie in die Bronchialkarzinomtherapie heute. Wenn Sie da jetzt einen Strich drunter ziehen, sehen Sie ganz entscheidende Fortschritte in der Überlebenszeit. Wenn Sie die einzelnen Studien angucken, die dahin geführt haben, waren das vielleicht nur kleine, inkrementelle Schritte, die Sie als Individualschritt gar nicht als Fortschritt bezeichnet hätten. Und wie man insgesamt eine Handhabung an die Fortschrittsdefinition in der Medizin kriegt, ist mir völlig unklar. Insbesondere auch deswegen, weil Sie ja im Moment Fortschritte haben, die sich der normalen Steuerbarkeit, von der exzellente Ausgangsvortrag hier ausgegangen ist, vollkommen entziehen. Ich meine, Sie haben gestern alle gehört, dass sich 3 Milliardäre in den USA zu einer großen Gesundheitsversorgung zusammenschließen werden. Das heißt, die werden in einem erheblichen Teil der amerikanischen Population definieren, was für sie Fortschritt bedeutet. Das in Kombination mit allem, was heute an Erkenntnis und Daten digital vom Himmel fällt, wird es uns enorm schwierig machen, Fortschritt wirklich zu definieren. Man soll dem nicht aus dem Weg gehen, Sie haben es ja auch nicht gemacht. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, dafür wirklich eine Definition zu finden.
Jetzt gehen Sie dem doch ein bisschen aus dem Weg, oder?
Nein, ich sage Ihnen nur, dass ich keine so große Hoffnung habe, dass wir heute Nachmittag um 3.30 Uhr eine Fortschrittsdefinition haben werden, sondern dass man am Ende des Tages sehr, sehr stark, und das kam ja auch sehr daraus, an Individualentscheidungen therapeutischer Art hängen bleibt, die sehr stark kontrastieren mit der immer größer werdenden Basis für diese Individualentscheidung. Wenn Sie eine Individualentscheidung treffen, zum Beispiel in Heidelberg, auf der Basis einer gesamten Genomsequenzierung, dann sind sie völlig davon abhängig, dass die Technologie funktioniert hat, dass die Leute, die in diese Unmassen Daten in eine Handlungsempfehlung reduktiv übersetzt haben, funktional sauber gearbeitet haben. Das sind keine Ärzte mehr. Das heißt, sie stehen am Ende vor einer Individualentscheidung, deren Basis sich ihnen als Individuum aber vollständig entzieht. Und deswegen glaube ich, dass Fortschritt heute so viele Facetten hat, dass man das nicht mehr unter eine Definition bringen will.
Frau Schöne-Seifert, dann Herr Busse.
Ja, ich wollte sozusagen etwas bremsen sozusagen bei der skeptischen Antwort auf die Frage nach der Definierbarkeit von Fortschritt. Ich gestehe Urban Wiesing und Ihnen völlig zu, dass es im Einzelfall und in vielen, vielen Einzelfällen, die unser Alltagsleben in der Medizin und in der Forschung ausmachen, schwer ist zu erkennen, ob etwas am Ende fortschrittsträchtig sein wird und in eine bestehende Praxis eingebaut werden kann und so weiter. Dennoch teilen wir doch alle, glaube ich, einen sozusagen robusten Kern dessen, was Fortschritt ausmacht. Wir wüssten doch alle, was es bedeuten würde, zu sagen, in der Onkologie ist in der Behandlung von Melanomen ein wirklich echter Durchbruch passiert und Fortschritt eingetreten. Und wo wir da jeweils stehen und ob etwas, was sozusagen Zusatznutzen verspricht, einen Anfangsnutzen hat, dann am Ende wieder rausgekickt werden muss, weil es sich doch nicht bewahrheitet hat oder weil es schnell was Besseres gibt, das ist ja eine andere Frage. Ich glaube, man sollte gar nicht darauf ausgehen, dass wir einen Fortschrittsbegriff haben, der sofort immer operationalisierbar ist in Bezug auf jede Bewertungssituation, sondern wir sollten den Begriff qualifiziert benutzen und manchmal sagen, das ist Fortschritt, der theoretisch da ist und den wir nur umsetzen müssen und das scheitert aber da und daran. Und hier haben wir etwas, was auch für alle machbar wäre, aber leider ist unser Global Health System dafür nicht gemacht bisher und wir müssen daran arbeiten. Aber wir sollten ihn sozusagen nicht nur mit skeptischen Fingern anfassen. Diesen
also, Herr Busse, dann Herr Krömer.
Frau Schöne-Seifer hat es ja schon gesagt, wir haben eigentlich ein fortschrittsgläubiges System, was auch den Fortschritt leicht macht, auch vergütungsmäßig. Das muss man vielleicht sagen. Ich bin ja sehr viel international und unterwegs. Das ist woanders ganz anders. Wir selber, und das wird jetzt ein bisschen, macht es jetzt ein bisschen schwierig, wir hatten vorhin den Beispiel der Arzneimittel, wenn wir aber sozusagen die normale Versorgung sehen, dann unterscheiden wir ja sehr stark zwischen dem ambulanten Sektor und dem stationären Sektor. Im ambulanten Sektor können die Ärzte nur erbringen und abrechnen, wenn es aufgenommen worden ist vom gemeinsamen Bundesausschuss, also Erlaubnisvorbehalt nennen wir das. Im stationären Sektor, was ja viele gar nicht wissen, gilt der Verbotsvorbehalt. Also Krankenhäuser und Krankenhausärzte können tun und lassen, innerhalb der natürlich ärztlichen Berufsausübung, was sie wollen. Das muss ja schon mal klar sein, Krankenhäuser können alle Leistungen erbringen. Die Frage ist, ob sie dafür zusätzliches Geld erhalten. Und auch da sind wir ja systematisch relativ großzügig zu den Krankenhäusern, indem wir, wenn die einen Antrag stellen und sagen, das ist also beim INEC, die Fallpauschalen berechnen, das ist teurer als die bisherige Leistung, dann kann so ein NUB, also so ein Entgeltmöglichkeit für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden freigegeben werden. Und dann, aber das folgt noch keiner Evaluation und wir fragen ja noch nicht mal hinterher. Es ist noch nicht mal so, wir wissen bei ganz vielen von diesen Technologien, die mit dem NUB-Entgelt vergütet werden, nach ein paar Jahren wendet die gar keiner mehr an. Aber es ist auch nie so, dass jemand mal einen Bericht vorlegen muss, wie häufig ist das eigentlich überhaupt angewendet worden, haben wir daraus eigentlich was gelernt. Und das Problem ist ja, dass das zum Teil sehr breit streut. Also wir haben immer so das Gefühl, die Unikliniken, da würde man ja auch sagen, da ist das gut aufgehoben. Die sollen das ja auch machen, die sollen das erforschen, ob an bestimmten Patienten noch ist ein anderer Fall. Und die sollen zum Erkenntnisfortschritt beitragen, weil wir natürlich im Sinne der technologischen Regeln, die noch nicht immer haben, wenn Dinge neu erforscht werden. Da muss die ja jemand erforschen, soll die Unikliniken machen. Aber wir haben noch das Problem, wir haben, das war ja Kern auch unseres Papiers, was Sie erwähnt haben für die Leopoldina, wir haben 1500 allgemeine Krankenhäuser. Wenn man jetzt nur die Krebstherapie, die Herr Krömer gerade gesagt hat, Brustkrebs wird in 800 Krankenhäusern behandeln Brustkrebs. 200 davon haben bis zu 8 Patientinnen im Jahr. Da kann mir doch keiner sagen, die machen nicht systematisch, tragen die nicht zum medizinischen Fortschritt bei. Und insofern ist es doch so, wir haben einerseits, wir fördern den Fortschritt, wir lassen aber zu, ob man es jetzt Grundversorgung nennt oder so, dass Patienten in Krankenhäusern sind, wo sie weit weg von Fortschritt sind und da eigentlich überhaupt nichts zu tun haben.
Da kommt jetzt wieder die Frage, die ich eben schon eingeleitet habe, was tun? Also wir haben eine Grundversorgung, die auf dem Papier super ist, 1500 Krankenhäuser.
Nee, das ist nicht super, das ist
Mist. Ich sag, auf dem Papier super ist, 58% stand in dem Papier, 58% mehr Betten für die akute Versorgung als der Durchschnitt der EU-15-Länder. Gleichzeitig haben wir ein qualitatives Problem. Was folgt dann daraus? Müssen wir die Zahl der Krankenhäuser verringern? Müssen wir konzentrieren? Herr Krömer, Sie hatten sich zu Wort gemeldet.
Ja, ich wollte eigentlich noch was zu der Fortschrittsdefinition sagen. Wenn wir uns auf den rein proximalen Fortschritt, also ein echter Medizinfortschritt, eine neue Therapie, wenn das für uns Fortschritt ist, dann sind wir ganz schnell beieinander. Wenn wir Ihre Definition nehmen, dass das Ankommen muss in irgendeiner Form ist ein Stück was anderes. Nehmen wir eine HCV-Eradikation, Heidelberger Phänomen, ein sensationeller Fortschritt. Das Diskutable daran waren die Price Tags, die da dran hängen, nämlich 80.000 oder 90.000 Euro pro Therapie, was ich immer noch relativ günstig finde im Vergleich zu einer Lebertransplantation. Aber das nur mal am Rand. Wenn man das ganze integrierte Modell von einer Entdeckung, einer Umsetzung bis zur flächendeckenden Anwendung, wenn das integrierte Fortschrittsverständnis ist, dann haben wir, glaube ich, große Schwierigkeiten. Wenn wir uns vorne beim wissenschaftlichen Fortschritt bewegen, dann, glaube ich, ist das relativ einfach. Diese Krankenhausdebatte, Zahl der Krankenhäuser in Deutschland, Funktion der Krankenhäuser in Deutschland, die ist abendfüllend und extrem komplex. Es gibt immer wieder solche Vorschläge, wir machen doch die Hälfte von den Dingern einfach zu, ja, und dann sind wir in Deutschland glücklich. Halte ich für völlig abwegig. Ich würde gerne noch mal voranstellen, diese komplexen Probleme, die werden in aller Regel nicht durch eine einfache Antwort gelöst, sondern die Versorgungsproblematik in der Fläche, die wir jeden Tag auch in unserer Umgebung erleben, die ist ganz vielfältig. Zum einen der richtige Aspekt, das periphere Krankenhaus darf heute alles. Völliger Blödsinn. Jetzt fragen Sie umgekehrt, warum machen die denn alles? Weil sie in einem Fallpauschalsystem arbeiten, was nur hochwertige Leistungen vergütet. Warum ist das gemacht worden? Das ist gemacht worden, um kleine Krankenhäuser vom Netz zu nehmen. Ja, jetzt 10 oder 15 Jahre danach sieht man das, dass die alle praktisch nicht mehr überleben können. Jetzt gibt es Sonderprogramme zur Stützung kleiner Krankenhäuser. Warum macht man das denn? Weil man sieht, dass die Bevölkerung regional in gewissem Ausmaß stationär versorgt werden muss. Ich halte das für absolut wichtig, dass Sie wohnortnah eine vernünftige Versorgung in Chirurgie, in innerer Medizin, in Geriatrie und Palliativmedizin
haben. Jetzt bin ich aber verwirrt.
So, jetzt, aber ich würde die Verwirrung gleich mal aufheben. Sie müssen das System in einer Art und Weise anpassen, dass Sie als kleines Krankenhaus, ohne dass Sie irgendwelche absurden Leistungen bringen, mit sowas überleben können. Die Vergleiche mit dem anderen europäischen Ausland können wir ja auch relativ lange führen bezüglich Versorgungsqualität, ähnlicher Dinge. Das ist immer relativ schwierig, weil Deutschland sich aus historischen Gründen ein System hält, was es nirgendwo anders gibt und was in Grundteilen etwa Facharztversorgung in der Fläche, in Holland gibt es keinen einzigen Facharzt außerhalb der Krankenhäuser, so nicht übertragbar ist. Aber der Punkt ist, dass wir strukturell ein Problem haben, Herr Busse hat das richtig gesagt, alle Krankenhäuser dürfen alles. Und das System, was dahinter steht, führt dazu, dass alle Krankenhäuser, die alles dürfen, auch alles machen müssen, um zu überleben.
Also ich versuche mal, das nachzuvollziehen. Sie sagen, wir brauchen nicht zwangsläufig weniger Krankenhäuser, aber die Krankenhäuser müssen sich fokussieren auf das, was sie tun. Sie sollen nicht potenziell, jedes Krankenhaus soll Brustkrebspatientinnen behandeln, sondern das soll fokussiert also sein, aber soll die Grundversorgung der Betten soll da sein.
Wir machen das jetzt mal ganz konkret. Bei uns gehen im Moment reihenweise in der Gegend solche Krankenhäuser in die Insolvenz. Aktuell das Krankenhaus in Einbeck. Ja, können Sie sagen, das brauchen wir da eigentlich nicht. Da gibt es einen ganz großen Arbeitgeber vor Ort, der ganz klar sagt, wenn ich lokal kein Krankenhaus mehr habe, kriege ich auch keine Leute mehr, die bei mir in dieser peripheren Fläche arbeiten.
Also Wirtschaftsfaktor.
Das ist ein richtiger Wirtschaftsfaktor in einem Haus. Es ist ein Versorgungsfaktor. Wie sollen denn die alten Leute irgendwie 50 Kilometer irgendwo hinfahren, um sich irgendeine Basisversorgung geben zu lassen? Und letzter Punkt, eins der zentralen Probleme aus meiner Sicht ist, dass der Staat sich aus dieser Form von Diskussionen zu fast 100% rausgezogen hat. Wir haben einen ganz großen Teil privatisierter Krankenhäuser, die sowieso machen, was sie wollen. Und wir haben überhaupt keine Steuerungsmöglichkeiten mehr, wo wir eigentlich welche Versorgungsform haben wollen.
Frau Schöne-Seifert, Sie haben als erstes die Diskussion über die Grundversorgung geöffnet. Was ist für Sie eine gute Grundversorgung?
Herr Wiander, darf ich autonom einen ganz kurzen anderen Punkt ansprechen, der mir noch...
Wir leben ja im Zeitalter des autonomen Menschen. Also
der
insofern
mir auf den Lippen brennt, damit wir ihn nicht verlieren. Ich glaube, wir haben ja jetzt schon durch die Diskussionsbemerkungen gesehen, dass sich hier unterschiedliche Anwendungs- und Debattenfelder eröffnen, die wir gleich noch abklappern müssen. Und wir haben ja glücklicherweise auch noch eine Stunde, deswegen werden wir das vielleicht hinkriegen. Bevor wir den Bereich verlassen, von dem uns allen dreien bisher am wahrscheinlichsten schien, dass da weitgehend die Dinge in Ordnung sind, nämlich das grundsätzliche Reinlassen der zusatznützlichen Behandlungsform in den Leistungskatalog der GKV. Da haben wir gesagt, das ist im Grunde fortschrittsaffin geregelt. Da kann es Irrtümer geben, aber im Prinzip gibt es dadurch das Zusammenspiel des IQWiG und des GBA, wissenschaftlich unabhängige Instanz und normativer Entscheidungsträger, ein System, was jedenfalls in der Lernphase ist, auch miteinander, aber besser zu werden scheint und irgendwie den Job jedenfalls anpackt. Ich will nur auch an der Stelle noch einmal relativieren. Es gibt ein paar Probleme, Herr Busse, ich denke, Sie werden mir zustimmen, auf rechtlicher Ebene. Und das ist für mich auch Anlass zu beklagen, dass wir heute unter den Experten hier keinen Sozialrechtler haben, wie etwa Herrn Huster oder Herrn Rothers vom GBA, der uns auf ein paar Probleme hinweisen würde, denke ich, die ich nur sehr laienhaft kolportieren kann. Also wenn man jetzt an den Bereich personalisierte Medizin, Herr Gahl hat mit Recht darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein Misnomer ist, also sagen wir individualisierte oder Präzisionsmedizin. Eins der Standardbeispiele sind die Hochrisikopatienten, Patientinnen mit Brustkrebs, BRCA 1 und 2. Für deren Therapie, prophylaktische Intensivuntersuchung, eventuell prophylaktische Mastektomie, eventuell prophylaktische Entfernung der Eierstöcke. Für diese sozusagen Entscheidungen oder Therapieangebote, die dann vom Patienten autonom am Ende für richtig befunden werden sollen im Gespräch und so weiter, muss man eine Begleitdiagnostik machen, eine genetische Begleitdiagnostik. Und die Behandlungen, die dann anstehen, sind ja auch sozusagen prophylaktischer Natur und werden deswegen sozialrechtlich eigentlich nicht nach dem normalen Schema erstattet. Denn der Begriff, der dort sozusagen die Erstattungsfähigkeit leitet, ist der Krankheitsbegriff. Und hier gibt in dem bisher sozusagen in der gängigen Interpretation von Krankheit haben Träger eines von BRCA 1 oder 2 noch keine Krankheit, sondern sie haben ein interventionsbedürftiges hohes Risiko für eine Krankheit. Und dieser Begriff müsste eigentlich an die Stelle gesetzt werden. Bisher funktioniert das bei uns ganz gut durch Einzelfallentscheidungen. MDK entscheidet und so weiter. Und das, im Einzelfall funktioniert das offensichtlich auch, aber es ist trotzdem kein verlässliches System, das Ungleichheit befördert. Also hier gibt es schon sozusagen sozialrechtlichen Nachregelungsbedarf und auf der Baustelle müsste man eigentlich auch kompetenter diskutieren, als wir das wahrscheinlich können.
Herr Busse.
Ich muss doch noch mal, also wir haben das sozusagen das Flächenproblem und ich glaube, ich bin da eben nicht auf der Seite von Herrn Krömer, dass wir die ganzen kleinen Krankenhäuser erhalten müssen, weil wenn man sich wirklich viele der Therapien, wovon die jetzt leben, wenn wir da zu Recht zur Aussage kommen, die konzentrieren wir in Krankenhäusern, die eben auch entsprechend qualitativen Standard, also sozusagen das jetzige Wissen umsetzen und die dann vielleicht noch konzentrierter an den Unikliniken den Fortschritt vorantreiben, indem Patienten in Studien aufgenommen werden, damit dann halt der allgemeine Standard höher kommen kann. Also wenn das alles raus ist, dann muss man sich adressieren, was bleibt dann eigentlich für die normalen Krankenhäuser übrig? Und dann kommt ja immer die an mich oft gerichtete Frage, Herr Busse, sagen Sie mal, warum haben wir eigentlich so viel mehr Patienten in den Krankenhäusern gegenüber dem Ausland? Irgendwo müssen die ja sozusagen auch herkommen. Und dann stellt man schnell fest, naja, es ist nicht so, weil wir mehr Schlaganfälle oder mehr Herzinfarkte haben. Da haben wir nämlich genauso viele und wir haben auch genauso viele stationäre Fälle. Wenn man das dann weiter runterbricht, stellt man fest, es gibt gewisse Diagnosegruppen. Ich nenne jetzt mal eine Herzinsuffizienz zum Beispiel, ist eine Diagnose, die führt bei uns ungleich häufiger zu stationären Aufnahmen. Die ganzen Rückendiagnosen führen ungleich mehr zu Aufnahmen. Also wir haben einerseits relativ unbestimmte hinsichtlich ihres Handlungsbedarfs Diagnosen und andererseits Diagnosen, wo in vielen anderen Ländern der Therapiestandard sozusagen würde ambulante Betreuung und nicht stationäre Betreuung. Darum ist das ein bisschen schwierig, aber die Konzentration sozusagen ist, ich glaube, um die kommen wir nicht drum rum. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass tatsächlich jeder sozusagen ein bisschen mit den MUB-Prozeduren rumfuhrwerkt, weil das bezahlt wird und dass wir das eben nicht konsequent evaluieren. Insofern hat der Herr Wiesinger recht, auch in dem Papier zur Ankündigung heute, es klingt immer so, dass es da Schwierigkeiten gibt, dass Patienten rankommen, aber wir haben genauso die Schwierigkeit, dass eben unnützer Fortschritt jetzt in Anführungszeichen, also unnütze Neuerungen oder von denen wir noch gar nicht wissen, ob es Fortschritt ist, dass das sozusagen normale Patienten außerhalb von Studien werden als Versuchskaninchen benutzt. Das Dumme ist, es wird nie systematisch dann erfasst, ob das wenigstens dann, also dass das Wissen aufgearbeitet wird. Und da müssen wir uns auch was überlegen. Das Einzige, wo der Gesetzgeber jetzt sich ja so ein bisschen genähert hat, ist also sozusagen die Ausnahme, dass Krankenhäuser alles machen dürfen, wenn sie Medizinprodukte hoher Risikogruppen einsetzen, dass dann die NOB-fähigen Prozeduren geprüft werden. Jetzt stellt sich schon raus, seit das gilt, gibt es fast keine, also es stellt keiner mehr den Antrag, dass er irgendeine Prozedur mit einem Medizinprodukt hoher Risikogruppe macht. Im letzten Jahr war es eins. Und da fragt man sich auch, irgendwie ist das auch merkwürdig. Also wir müssen genauso sozusagen überlegen, wie kommen wir wirklich, also wir wollen alle Fortschritte nicht blockieren, aber sozusagen, wie können neue Therapien tatsächlich dahingehend überprüft werden, dass sie tatsächlich Fortschritt sind.
Da sieht man wieder auch die enge Verknüpfung von Fortschritt und eben der Ökonomie des Systems, die bestimmte Formen von Praktiken belohnt, die am Ende ein Scheinfortschritt sein können. Herr Krömer.
Ganz kurz nochmal zu dieser Krankenhauszahl-Diskussion, die auch eng mit Ökonomie verknüpft ist. Worauf wir uns sicher relativ einfach einigen können, ist, dass dieser Konzentrationsprozess, den Sie ja auch fordern, sicherlich kein Automatismus sein wird, sondern aktive Politik erfordern wird. Wir müssen irgendwann festlegen, wer wann wo was machen darf. Und darum scheut man sich maximal. Und Sie müssen auch mal, wir waren ja jetzt ausgiebig mehrere Male heute Morgen schon in MacPom. Sie müssen sich das mal angucken. Da gibt es praktisch keine Krankenhäuser mehr in öffentlicher Hand, sondern die Häuser sind alle in Händen von Ketten. Das heißt, sie kriegen auch gar keine geordnete, flächendeckende Versorgung mehr hin, weil sie gar keine übergeordneten Dinge ohne weiteres mehr durchsetzen können. Also
sie können
das
auch Standards setzen, auch für die Ketten.
Natürlich können Sie Standards setzen, aber das Ziel einer Kette wäre bei mir auch so, wenn ich da arbeiten würde, ist natürlich, dass ich mich innerhalb meiner Organisation optimal bewege und nicht innerhalb meines Landes, für das wir im Prinzip einen Versorgungsauftrag haben. Also der Konzentrationsprozess, wenn er denn stattfindet am Ende des Tages, müsste im Minimum politisch begleitet werden und auch politisch gewollt sein. Ja, aber Busse, das haben Sie ausdrücklich nicht. Wenn Sie heute zu irgendjemand gehen in der Politik und sagen, Leute, wie sieht denn das in Südniedersachsen in 10 Jahren aus von der Versorgung? Welche Häuser brauchen wir eigentlich noch? Welche wollen wir am Netz erhalten? Kriegen Sie chronisch keine Antwort. Die halten sich akut daraus. Und das wird meines Erachtens nicht gut gehen.
Jetzt haben wir, finde ich, die Versorgungslage mit Krankenhäusern, gut oder schlecht, relativ ausführlich exploriert. Oder Herr Busse, Sie greifen zum
Beispiel noch eine Bemerkung dazu? Wir waren dazu ja immer im solidarisch finanzierten System mit der GKV. Aber alle jetzt ja die Diskussion, die wieder aufgekommen ist mit der Bürgerversicherung. Also vielleicht sollte man natürlich im Hinterkopf haben, dass wir auch noch die PKV haben. Und dass für die im ambulanten Bereich natürlich, also das, was wir im Prinzip gut geregelt haben für die GKV, könnte man sagen, mit dem Erlaubnisvorbehalt, dass das natürlich für die Privatversicherten im ambulanten Bereich überhaupt nicht gilt, die sozusagen den gleichen Konditionen unterliegen wie im Krankenhaus alle. Also im Krankenhaus besteht für alle die Gefahr, unerwünschterweise als Versuchskaninchen herhalten zu müssen. Für Privatversicherte gilt das natürlich im ambulanten Sektor auch.
Die armen Privatversicherten. Jetzt bewegen wir uns mal ein Stück über die Frage der Krankenhausdichte, gut, schlecht, hinaus. Vielleicht auch ein bisschen wieder von der Ökonomie weg, über die wir jetzt ausführlich diskutiert haben und ja mit auch den Wunsch unserer Wortmeldung aus dem Publikum ein Stück weit bedient haben. Und ich möchte noch ein Stichwort einführen, was wir bisher noch gar nicht hatten, Digitalisierung. Wenn wir also darüber sprechen, dass wir auf der einen Seite den Fortschritt haben, auf der anderen Seite den Patienten und ich denke, wir versuchen jetzt gar nicht, eine gemeinsame Definition des Begriffs Fortschritt zu finden, sonst würde Herr Krömer zu Recht wieder sagen, das ist ganz schwierig. Auf jeden Fall haben wir doch Potenziale in der Digitalisierung, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit neuen Therapien, mit einer besseren, nicht nur Grundversorgung zu erschließen. Frau Schöne-Seifert, stimmen Sie zu? Also können wir ein bisschen Hoffnung in die Digitalisierung setzen oder ist das ein Hype?
Also ganz kurz, Sie haben völlig recht, wir sollten auf gar keinen Fall an dieser Stelle auf Fortschritt insgesamt gucken, denn was wir vielleicht an medizinischem Fortschritt, um den es uns ja geht, zugewinnen, verlieren wir vielleicht an sozialem Fortschritt durch die Digitalisierung, also Stichwort Datenhoheit und Schutz und gläserner Patient und so weiter. Das lassen wir jetzt alles mal außen vor. In dieser engeren Debatte, dürfen wir hoffen in Bezug auf die Beförderung des medizinischen Fortschritts, der dann irgendwann ankommen soll, durch die Digitalisierung, will ich nur darauf hinweisen, dass man zur Beantwortung dieser Frage eine hohe Expertise braucht, die ich nicht habe. Sie wissen sicher, dass es im Augenblick eine interessante und komplizierte Metadebatte unter den Biostatistikern gibt, darüber, ob der Zuwachs an mehr Daten uns sozusagen mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit hoffen lässt, dass wir auch bessere oder stabilere, verlässlichere Kausalinterferenzen und Erklärungen hinkriegen. Das ist alles andere als klar. Es ist nicht etwa so, dass mehr Daten automatisch auch mehr Wissen und damit mehr Fortschritt produzieren. Also reine Beobachtungs- und Anwendungsdaten, um die es da ja geht, von irgendwelchen Nutzern, die übers Handy abgezapft werden und so weiter, unterliegen halt Verzerrungen, die den klinischen Studien gerade mit Hilfe von Randomisierung und so weiter mit Gewalt ausgetrieben werden. Und hier klug damit umzugehen und zu sehen, wie begrenzt die Wissensressource dieser großen Daten ist und da neue Methoden der Pattern-Erkennung, Cluster und so weiter zu entwickeln, ist eine hochspezialisierte Aufgabe, zu deren sozusagen Wirksamkeit ich nicht sagen kann, kann nur darauf hinweisen, dass das ein Problem ist.
Herr Busse.
Vielleicht müssen wir sagen, da kommt Herr Krümmer wahrscheinlich auch noch gleich drauf, wir haben natürlich die Digitalisierung tatsächlich hinsichtlich Forschung und Beitrag zum Fortschritt. Und wir haben die Digitalisierung, das, was wir jetzt so ein bisschen gesagt haben, erstmal die Grundversorgung und damit natürlich auch die Gleichmäßigkeit. Und ich muss jetzt doch noch mal kurz die Verbindung zur Krankenhausdebatte herstellen, weil wir uns immer nicht vorstellen können, was passiert, wenn das Krankenhaus ein bisschen weiter weg ist. Wenn man in den Ländern guckt, wo das ist, Finnland ist so groß wie Deutschland und geht jetzt auf 20 Krankenhäuser runter. Von der Fläche her, da sagt man, wie kann das eigentlich funktionieren? Naja, die haben natürlich wesentlich mehr Rettungswagen, die haben natürlich eine elektronische, digitale, landesweite Patientenakte, egal wo man in Finnland ist, egal zu welchem Krankenhaus, zu welchem Arzt man kommt, der macht immer die gleiche Patientenakte auf, wo alle Befunde für den Patienten drin sind, wenn der Patient...
Da würde man hier sagen, gläserner Patient.
...in den zugegebenermaßen weiteren Fahrten zum Krankenhaus im Rettungswagen liegt, dann werden einerseits so schon die Daten, die im Rettungswagen erhoben werden, übertragen ans Krankenhaus. Das Krankenhaus, die Notaufnahme ist natürlich vorbereitet, die weiß, welcher Patient kommt. Die haben die ganzen Befunde bereits an den Bildschirm hochgeladen, wenn der Rettungswagen ankommt. Bei uns mag die Fahrt kürzer sein und dann kommt man an und trifft einen übermüdeten Assistenzarzt, der null Daten über den Patienten
also
hat.
Also Digitalisierung, darum, alles super.
Naja, nicht alles super, aber wir müssen doch sozusagen die Dinge, Wir geraten wirklich, ich war vorletzte Woche beim Neujahrsempfang der Ärzteschaft, Bundesärztekammerpräsident hat wieder gesagt, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt. Und natürlich, wenn man so rangeht und sich verschließt, was in anderen Ländern passiert und nach guten Lösungen sozusagen davor scheut, die zumindest bei uns mal ernsthaft auszuprobieren, dann geraten wir in den Rückschritt. Und da kommt es gar nicht mehr darauf an, dass wir, ob wie viel Fortschritt wir machen, sondern wir nutzen das Potenzial, was in anderen Ländern sozusagen als Fortschritt entwickelt worden ist, nutzen wir gar nicht. Ich sage nicht alles gut, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, das wird alles lösen, aber natürlich so ein paar Dinge und ich glaube, in der Notfallversorgung leuchtet das auch jedem ein.
Sie haben eine wichtige Differenzierung vorgenommen, die ich auch auf dem Zettel hatte, und zwar zu sagen, auf der einen Seite reden wir über die Forschung, über Big Data und so weiter, das war das, was Sie ansprachen, wo wir durchaus auch über die Probleme sprechen können und sollten. Auf der anderen Seite sprechen wir über Therapie, über die Behandlung der Patienten, über Distanz hinweg oder die elektronische Patientenakte landesweit. Das heißt, das sind ja zwei unterschiedliche Themen, die wir vielleicht auch getrennt diskutieren sollten. Herr Krömer, Sie hatten sich zu Wort gemeldet.
Also ich halte diese Differenzierung für extrem wichtig. Wenn Sie mit der sozusagen Basis-Digitalisierung Anfang, auf die Herr Busse gerade richtigerweise abgehoben hat, ist Deutschland ein absolutes Entwicklungsland. Wir sind nicht in der Lage, also wenn Sie irgendwo aus einem Uniklinikum heute rauskommen, hervorragend behandelt sind, dann haben Sie irgendwie in Ihrer Jackentasche einen Arztbrief. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Das ist so, als wenn man hier mit einer Pferdekutsche herreisen würde. Es werden keine Daten digital übertragen. Wenn Sie den Prozess mal kritisch beleuchten, warum das dahin gekommen ist, hat das sehr viel mit dem deutschen Gesundheitssystem und, sagen wir mal, insbesondere restriktiven Verhalten in den niedergelassenen Strukturen zu tun, die natürlich kein Interesse an dem Datenaustausch haben. Also da gibt es einen riesigen Nachholbedarf.
Auch extrem unökonomisch.
Die Ökonomie von Digitalisierung ist etwas, was man nochmal ganz sorgfältig angucken muss. Natürlich ist es vollkommen unökonomisch, wenn von mir eine zweite MRT-Aufnahme gemacht worden ist, weil der Typ in der Niederlassung nicht gewillt oder sonst wie das Bild nicht reinkriegt.
Für den, der sie abrechnen kann, ist das nicht unökonomisch.
Ja, aber ja, genau, da stehen Abrechnungsprobleme dahinter. Wenn Sie anders die Erwartungen an Digitalisierung sehen, das muss man sich genau angucken. Sie wissen, dass die Obama-Administration in den gesamten USA mit so einem wirklich Druckzugsystem in kürzester Zeit die Krankenhäuser digitalisiert hat. Die sind verpflichtet gewesen, digitale Patientenakten einzuführen. Das heißt, die US-amerikanischen Krankenhäuser, wesentlich größeres Land als hier, sind quasi digitalisiert. Sie sehen, dass die Gewinne, die in Amerika noch eine größere Rolle spielen als wir, in den letzten Jahren sehr stark runtergegangen sind in den Universitätskliniken. Und die Analyse hat gezeigt, dass es zum Teil auf Digitalisierung zurückzuführen ist, weil die Produktivität pro Arzt, wenn ich das mal ausnahmsweise in den Mund nehmen darf, das Wort ganz deutlich runtergegangen ist im Rahmen der Digitalisierung, weil die den ganzen Tag da sitzen und dieses Zeug in diese Rechner hacken. Das heißt, die materiellen Konsequenzen von Digitalisierung sind viel, vielschichtiger, als zu sagen, es wird alles billiger, wenn wir das mal digital haben. Dass wir das unbedingt brauchen, ist genauso klar. Lassen Sie mich noch eine letzte Aussage machen, auch diese Stichworte digitale Patientenakte. Sagen immer sogar Österreich ist weiter, ja, was ja immer besonders peinlich ist. Wenn Sie sich das angucken, die digitale Patientenakte in Österreich, ist die tatsächlich für jedermann verfügbar und die steht in der absoluten Autonomie des Patienten. Wenn alle sagen, ist toll. Der Patient kann selektiv Informationen aus dieser Akte löschen. Also Sie sind HIV-positiv, Sie wollen nicht so gerne, dass das irgendjemand liest, gehen in eine Klinik, haben das rausgenommen aus Ihrer Akte und der Mensch, der Sie operiert, weiß das nicht, weil es nicht in der Akte steht. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl von Problemen in der Selbstbestimmung, die aber in der Summe lösbar sind, und dass wir das nicht haben in der Bundesrepublik, da stimme ich allen völlig zu, ist ein Unding.
Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Aspekt Therapie, Digitalisierung der Therapie in der Behandlung der Patienten. Inwieweit haben wir es da zu tun mit einer kulturellen Frage, also mit der Frage, dass wir irgendwie dieses Digitale, wir schreiben gerne Patienten, Arztbriefe, das machen wir einfach gerne auf Papier und wir tragen gerne unsere Röntgenbilder mit uns in großen braunen Umschlägen rum. Oder inwiefern haben wir es mit einer rechtlichen Frage zu tun? Also inwiefern ist es auch so, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht passen? Herr Busse, ganz energisch.
Ich glaube, es ist, also die Wahrheit ist doch was Drittes. Das sind die Strukturen und also dadurch, dass wir haben ja nicht nur was im Sinne des Zugangs ja durchaus gut ist, dass wir die Fachärzte in der ambulanten Versorgung haben und die Hausärzte. Aber wir haben natürlich auch die Besonderheit, die sitzen immer noch ganz überwiegend in Einzelpraxen, sind alles eigene Unternehmen Und häufig ist ja der Widerstand, der natürlich dann unter Datenschutz, also Datenschutz des Patienten, vorangetrieben wird, ist doch in Wahrheit der Datenschutz der Dienstler, der Ärzte und Institutionen, dass die nicht als gläsern erkannt werden wollen hinsichtlich unnötiger Behandlungen. Da können wir noch so viel klug entscheiden machen wollen, dass wenn wir denen nicht über die Schulter gucken können, digital sozusagen, das ist doch der Widerstand. Also es ist, und da muss rangegangen werden, dass die juristischen Dinge da immer herhalten müssen. Das wird man dann mal sehen, dass es nicht zu Ausuferungen führt wie in Österreich, wo dann einzelne Dinge gelöscht werden können. Aber
das sind Sie aber schon trotz allem eine sehr negative Sicht auf unser System, die Sie da jetzt gerade äußern. Also dass es darum geht, dass die Anbieter, die Kliniken, die Ärzte, dass sie einfach keinen Bock haben, dass man sieht, wie viel unnützen Kram sie machen?
Naja, was heißt kein Bock? Das klingt jetzt, sind Sie ein bisschen sehr flapsig. Ja. Also ich meine, wir sehen, also wir haben in Deutschland, ja, wir können nicht über die Krankenhäuser reden, sondern über den ambulanten Sektor. Ich meine, wenn Sie im Ausland gehen und sagen, Mensch, bei uns geht die Bevölkerung im Schnitt, und da sind ja auch die Gesunden, die nie hingehen, gehen 17 Mal im Jahr, haben Arzt-Patienten-Kontakt. 17, da sind die Zahnärzte auch noch nicht mitgezählt. Also 17 Mal der Durchschnitt, dass das nicht immer nur leitlinienkonform und angemessene Besuche sind, liegt, glaube ich, auf der Hand. Also, und dass wir da, dass das ein ganz entscheidender Schritt wäre, dass die Patienten zusammenzubringen. Bisher ist es ja nur so, was vor ein paar Jahren mal war, als die einzelnen Praxen sich digitalisiert haben und jetzt ihre Abrechnung zur KV digital übermitteln können. Damit ist ja immer noch nicht die Möglichkeit, oder was nicht automatisch passiert, ist, dass die Daten eines einzelnen Patienten zusammengeführt werden. Also wenn jetzt 10 Praxen ihre Daten zu dem einen Patienten liefern, sind die immer noch in 10 unterschiedlichen Schubladen, sage ich mal, bei der KV. Und es wird nie systematisch evaluiert, was heißt das jetzt eigentlich zusammenhängt. Und das käme natürlich raus, wenn entsprechende Patientenakten angelegt werden. Und die Dinge, glaube ich, die wir so aus dem gesunden Kinzigtal kennen, natürlich einerseits würde man sagen, es ist halt nur so ein Schwarzwaldtal, wo die da sich zusammengeschlossen haben. Und wenn man sich anguckt, die haben so Effizienzreserven gegenüber der Zuweisung aus dem Mobi-Risikostrukturausgleich von so 7-8%, was ja übertragen auf das System der GKV, würden wir über 15 Milliarden Euro reden, wenn das sich übertragen ließe. Und die gemeinsame Patientenakte ist natürlich auch da ein ganz wichtiger Bestandteil, dass die sich sozusagen gegenseitig kontrollieren.
Mhm. Noch ganz, eine ganz kurze Ergänzung, Herr Werner. Ich glaube, es gibt keinen Indikator dafür, dass Ärzte gerne Arztbriefe schreiben. Jeder von uns, der als Assistenzarzt mit diesen Stapeln von Tisch zu Tisch und nach Hause und ich weiß nicht, was weiß, was für eine traumatisierende Erfahrung das ist.
Also aber Herrn Krömer zufolge wollen die noch weniger oder es kostet die wahnsinnig viel Zeit, in digitale Patientenakte reinzuschreiben.
Lassen Sie mich ergänzen. Also es geht gar nicht um die Kategorie, in der diese Informationen abgespeichert und zu Papier oder auf dem Bildschirm gebracht werden, sondern es geht um den wahnsinnigen Zeitaufwand. Mhm. Und der ist insgesamt natürlich nicht kleiner geworden, weil zusätzlich zu dem Abbilden von Arztbriefen in digitaler Art und Weise jetzt diese ganze Codierung für die Fallpauschalen dazu gekommen ist. Und in der Tat müssen wir da an den Strukturen was ändern. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Mhm. Es muss Codierer geben, die Ärzte entlasten in dieser Hinsicht. Es gab im letzten Jahr eine Befragung des Marburger Bundes an Krankenhausärzten in Bezug auf ihre Alltagsarbeitszufriedenheit. Und da war das ein wesentlicher Punkt, dass sie alle gesagt haben, und jeder von Ihnen wird das bestätigen können, dass sie Stunden mit Codieren verbringen, und zwar Stunden, die sie eigentlich in der sprechenden Medizin zubringen sollen und wollen, wenn man den Patientenbefragungen folgt. Also da muss sich was ändern.
Also im Grunde ist da die Entfernung zu Patienten, nimmt da eher zu an der Stelle. Herr Krömer.
Ja, also mit der Codiererei, das hat sich ja durchaus schon auf entsprechende Berufsgruppen verschoben. Worauf ich gerne nochmal abheben wollte, dass ein Argument in der Diskussion auch immer ist, so diese Standardsachen, mit denen man Deutschland alle erschlagen kann. Wir wollen keinen gläsernen Patienten und diese ganzen Dinge. Wenn Sie das mal realiter angucken, wir haben ja diese explodierende Informationsflut, die jetzt durch diese digitalen Möglichkeiten, die jeder in seiner Jackentasche hat, auf einmal entstanden ist. Und wenn Sie sehen, wie bereitwillig praktisch die ganze deutsche Bevölkerung Medizindaten zur Verfügung stellt, dann kann man dieses Argument eigentlich nur noch bedingt verwenden. Wenn Sie mal sehen, Apple hat in den USA so eine Mammakarzinom-App freigeschaltet. Da haben in einem 12.000 oder 14.000 Patientinnen in wenigen Tagen relativ persönliche Daten eingespeist. Auch bei uns gibt es solche Apps von Diabetikern für Diabetiker. Da sind überhaupt keine Ärzte mehr beteiligt. Wenn Sie sehen, was Leute da für Daten reintun, ist das bereitwillig? Ich war in so Diskussionen im BMBF im Rahmen der Medizininformatik-Initiative, über die wir vielleicht auch gleich noch kurz sprechen können, beteiligt. Da sind sehr viele von den Patientenvertretern aufgestanden, haben gesagt, wir werden letztendlich momentan vor uns selbst geschützt und wir würden als Patientenvertreter eigentlich ausdrücklich begrüßen, wenn diese Daten verfügbar sind.
Das ist der Punkt. Das heißt, Sie sagen, viele Patienten sind durchaus bereit, gläsern zu sein.
Ja. Gläsern ist ja nochmal eine andere Sache. Man ist ja nicht automatisch gläsern, wenn Daten von Ihnen digital verfügbar sind. Das wäre, ist ja dann diese ganze Missbrauchsdebatte, wobei es interessanterweise ja noch keinen großen Missbrauchsfall in der Medizin gegeben hat. Mit Daten im Gegensatz zu Kreditkarten und ähnlichen Sachen.
Bevor ich nochmal zu Ihnen öffnen möchte, möchte ich noch einmal jetzt auf die zweite Seite der Digitalisierung zu sprechen kommen. Das klang jetzt bei Ihnen ja schon so ein bisschen an, wenn die Patientinnen, Patienten oder allgemein die Menschen gerne Daten von sich hergeben wollen, die kann man auswerten, damit kann man Erkenntnisse erzielen, man kann auch den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Was können wir uns denn an der Stelle erwarten von der Digitalisierung? Stichwort Big Data, Stichwort, sollte ich jetzt nicht personalisierte, soll ich nicht sagen, individualisierte Medizin. Also was können wir uns an der Stelle erwarten im Bereich der Digitalisierung? Jetzt werden Sie, Frau Schöne-Seifert, sagen, ich bin da keine Expertin an der Stelle.
Ich glaube, ich habe schon gesagt, was ich dazu sagen kann.
Und insofern würde ich aber ganz gerne noch wissen, was dürfen wir hoffen?
Also ich glaube, es ist zweifelsfrei, dass wenn solche Datensätze zur Verfügung stehen, es gibt ja andere Länder, die das mittlerweile sehr weitgehend erreicht haben, wie die USA oder England, dass sie einen ganz erheblichen Erkenntnisgewinn daraus ziehen können. Ich meine, Frau Grütter sitzt hier in der ersten Reihe, Sie haben ein Kind in Deutschland mit einer sehr, sehr seltenen genetischen Erkrankung, das es vielleicht noch 4 oder 5 Mal in unserem Land gibt, sind Sie heute vollkommen verloren. Sie finden die anderen nicht. Wenn wir diese Informationen digital hätten, dann wäre es sehr wohl möglich, dass Sie diese 5 Individuen in Deutschland identifizieren. Und das ist ja auch ein Stück weit das Ziel dieser Medizininformatik-Initiative vom BMBF, dass man zumindest mal auf der universitären Medizin, die ja insgesamt 10% aller stationären Patienten in Deutschland behandelt, solche Austauschbarkeit, solche Findbarkeit solcher Daten erzeugt. Also letztendlich sind das sowieso verfügbare Daten, die im Moment in den Kellern unserer Häuser liegen und niemals angeguckt werden, die wir dann einer Verfügbarkeit zuführen würden. Und da steckt aus meiner Sicht, gerade weil Sie vorhin auch so auf Versorgungsforschung abgehoben haben, das wäre moderne Versorgungsforschung mit aus meiner Sicht einem ganz enormen Potenzial, wenn man die ganzen datenschutzrechtlichen Sachen und solche Dinge dabei beachtet. Also da sehe ich wirklich ein großes Potenzial.
Herr Busse.
Das hätte ich jetzt auch, also weil häufig denken wir ja bei Big Data eher so an die, also an den Anfang der Forschungskette, das humanes Genomprojekt, dass da natürlich viel, viel mehr Daten sind. Aber man muss sich das wirklich auch für Big Data die ganze Kette durchdenken, bis hin zur Versorgungsforschung. Und da ist tatsächlich ein Problem. Oder wir sind da auch noch sehr, oder viele meiner Kollegen, sehr unproduktiv. Die gehen dann hin und sammeln irgendwo 100 Patienten bei einer seltenen Erkrankung, noch weniger. Und dann werden Fragebögen ausgefüllt und sozusagen, das ist wenig produktiv. Da müssen wir auch als Wissenschaftler produktiver werden. Und wenn wir an die Daten da besser rankommen, dann kann man da auch wesentlich mehr machen. Und natürlich muss man das Ganze durchdenken, dass eben die von Patienten gesammelten Daten jetzt über Apps oder die im Labor entstehenden Daten, dass die dann auch mit den Versorgungsdaten von Krankenkassen und so weiter systematisch zusammengeführt werden, weil nur durch diese Verbindung, glaube ich, würde wirklich Fortschritt entstehen, dass wir biologische Daten mit Versorgungsdaten zusammenführen. Und das ist ein ganz entscheidender Bereich, der auch wirklich adressiert werden muss, weil zurzeit ist, glaube ich, die Zusammenführung der Daten, jeder denkt mehr so in seinem Bereich und auch nicht über die Grenzen der Forschungssilos hinweg.
Mhm. Frau Schöne-Seifert. Werner, darf ich eine Querfrage an Herrn Krömer stellen? Wie ist denn diese Planung, die Umsetzung dieser Planung gedacht?
Im Rahmen dieser Initiative vom BMBF ist das so, dass Sie erstmalig nicht mehr als Einzelinstitution etwas beantragen konnten, sondern nur mit mehreren Universitätskliniken zusammen. Es ist ja jahrelang so gewesen, dass Sie in der Einzelförderung in Deutschland auch in der Informationstechnologie dann Geld bekommen haben, wenn Sie was anderes gemacht haben als alle anderen. Und in der Konsequenz haben Sie einen riesigen Flickenteppich von Lösungen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir allein bei uns im Haus mehrere hundert individuelle IT-Lösungen haben in einer Uniklinik, die alle nicht miteinander kommunizieren. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die Zustände da sind. So, wenn Sie es jetzt schaffen würden, wir sind so in einem Konsortium mit Heidelberg, Hannover und Göttingen. Wenn Sie drei große Universitätskliniken in den nächsten 10 Jahren digital sozusagen auf einen ähnlichen Stand bringen, da gibt es Datenintegrationszentren in jedem Haus, die miteinander sprechen, dann hätten Sie eine Übersicht über knapp 200.000 stationäre Patienten im Jahr und eine entsprechende Vielzahl von ambulanten Patienten. Allein daraus könnte man eine Informationsmenge ableiten, Fragen stellen, die zum Teil ganz einfach sind, die aber eine ganz entscheidende Bedeutung in der Behandlungsrealität haben. Und da gibt es eine klare Vorgabe: aus diesem Programm müssen in den nächsten 3 Jahren klinisch relevante Use Cases rauskommen, wo Sie also zeigen können, dass diese Datenzusammenführung zu einer Verbesserung der Therapie geführt hat. Mhm. Und da sind wir mal gespannt, ob man das hinkriegt in Deutschland. Mhm.